Schönen Abend, liebe KollegInnen. Heute ist der 8. April 2024. Es ist gegen 18 Uhr abends und ich freue mich sehr, Ihnen zum zweiten Mal in diesem Format Frau Doktorin Elisabeth Paar vorstellen zu dürfen. Nur für den Fall, dass Sie das erste nicht gesehen haben. Wir haben einander schon einmal getroffen. Das ist jetzt fast ein Jahr her. Da haben wir über einen Text, den Elisabeth Paar gemeinsam mit Sascha Somek geschrieben hat, Trivialization of Legal Knowledge, gesprochen. Wer das nachsehen möchte, dazu gibt es den Link in den Shownotes. Heute gibt es einen aktuelleren, anderen Anlass, vielleicht auch einen größeren Anlass, weiß ich nicht. Jedenfalls, was den Umfang der Arbeit betrifft, ganz sicher einen größeren Anlass. Es gibt nämlich diese wirklich sehr, sehr bemerkenswerte Arbeit, das sage ich jetzt gleich mal vorneweg, sehr, sehr bemerkenswerte Arbeit, die eine Dissertation darstellt, mit dem Titel Verfassungsrechtliche Grenzen des Einsatzes künstlicher Intelligenz in Gerichtsverfahren, verfasst von eben Frau Doktorin Elisabeth Paar, begutachtet von meinen Kollegen Christoph Betzemeck und Karl Stöger. Der eine sitzt in Graz, der andere sitzt in Wien. Das erklärt auch ein wenig die biografischen Umstände, in der diese Arbeit entstanden ist. Sie ist an der Uni Wien, also zumindest in wesentlichen Teilen entstanden, ist aber eine Dissertation an der Uni Graz, denn Frau Paar hat in Graz studiert und hat dann in weiterer Folge in Wien 4 Jahre als Pre-Doc gearbeitet. Daher sind wir einander auch in Wien einige Male begegnet und ist jetzt aber zurückgegangen auf eine Postdoc-Stelle an die Uni Graz. Und wie ich gerade vorher im Vorgespräch gehört habe, ist es jetzt die zweite Woche in Graz, in der wir sie erreichen. Es ist sehr schade, Frau Paar, dass wir Sie in Wien nicht behalten haben können, aber es ist sehr, sehr schön für Graz oder dass Sie nicht in Wien geblieben sind. Und es ist aber sehr schön für die Uni Graz, dass Sie dahin gegangen sind. Und ich bin ganz sicher, dass Sie dort weiter so hervorragend arbeiten werden wie in dieser Arbeit. Ich möchte also jetzt zum zweiten Mal im Vorfeld sagen, zu meinem Job gehört wirklich das Lesen von vielen Arbeiten und von vielen Texten. Und sowas begegnet einem relativ selten wie das, was Sie da geschrieben haben. Wirklich. Und das führt auch gleich zur ersten Frage, wird es das als Buch geben? Wann wird es das als Buch geben? Wird es das unverändert als Buch geben und so weiter?
Danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich total, da ein bisschen über meine Arbeit sprechen zu dürfen. Das wird es als Buch geben und möglichst bald. Also ich werde noch minimale Dinge anpassen, aber im Wesentlichen möchte ich es jetzt so schnell wie möglich quasi jetzt endlich mal gehen lassen. Es hat mich viele Jahre meines Lebens gequält, aber auch gleichzeitig sehr gut unterhalten. Man hat natürlich bei diesen Dingen immer das Gefühl, man könnte noch sehr viele Jahre dran sitzen und noch sehr viele Dinge ergänzen und anders schreiben. Und ich bin dann mit nicht ganz so sanftem Druck, insbesondere von meinen beiden lieben Betreuern, dann dazu veranlasst worden, das Ding endlich einzureichen. Und es gäbe noch so 2, 3 andere Kapitel, die ich eigentlich irgendwie noch gern geschrieben hätte, aber das wäre so vom Umfang her, also auch vom Zeitlichen, dass das mit sich bringt, hätte das wohl zu lange gedauert. Also mal schauen, ob dann das doch irgendwie in anderer Form noch ergänzt wird. Ich möchte das jetzt in der Form, wie es jetzt ist, möglichst bald als Buch rausbringen und hoffe dann zusätzlich auch, das ist das zweite Projekt, weil es ja auf Deutsch geschrieben ist, in den nächsten Monaten an einem englischsprachigen Beitrag arbeiten, der dann hoffentlich in einem US Law Review kommt, damit man sozusagen die Kernthesen leicht losgelöst vom österreichischen Verfassungsrecht auch auf Englisch nachlesen kann und in der Hoffnung, dass man da irgendwie einen Beitrag auch jenseits des deutschsprachigen Rahmens zum Diskurs leisten kann. Das ist so die große Hoffnung.
Ja, wobei zum Umfang zu bemerken ist, das ist ja auch schon ungewöhnlich, nicht? Also das Werk hat jetzt 458 Seiten, nicht? Ist jetzt nicht, nicht zu kurz, nicht?
Ja, nein, also das ist irgendwie so passiert. Also ich habe die Tendenz, dass ich irgendwie relativ schnell irgendwie verschiedene Sachen schreibe und quasi gleichzeitig schreibe und denke, um das ein bisschen in Relation zu stellen. Also es hätte eigentlich auch dreimal so viel, also plus, also insgesamt so über, um die 1000 Seiten hatte ich an Material eigentlich, was ich eigentlich noch verarbeiten wollte und habe dann eigentlich in den letzten 2, 3 Monaten nur gekürzt und habe es dann irgendwie geschafft, von irgendwie 500 Textseiten auf 370 oder 80 zu kommen. Der Rest sind halt Nachweise und so. Das ist halt das Problem bei dem Ganzen. Das habe ich auch versucht, sowohl in der Einleitung als auch im Schluss ein bisschen darzulegen. Die Arbeit ist über einen doch längeren Zeitraum entstanden. Es ist unfassbar viel passiert. In diesem Zeitraum und die Arbeit hat sich einfach inhaltlich, strukturell auch in vielfacher Hinsicht geändert. Und das hat einfach dann irgendwie auch zur Folge gehabt, dass es irgendwie auch vom Ausmaß her stetig gewachsen ist, sage ich so.
Ja, weil also das ist ja einer der Anekdoten, die der Herr Bezemek in seinem Gutachten beschreibt, dass sich ja mittlerweile wirklich jeder, auch er selbst oder auch ich oder auch Sie eben dazu bemüßigt fühlen, zu künstlicher Intelligenz und Recht irgendwas zu sagen, anders als viele andere, aber hat das ja bei Ihnen schon vor einigen Jahren begonnen, sich damit zu beschäftigen, wo es noch nicht so ganz so modisch war, ohne dass ich jetzt unterstellen will, dass es beim Bezemek oder bei mir einer Mode folgend wäre. Und auch bei niemand anderen, ja, will ich das unterstellen. Aber wann haben Sie denn damit begonnen und warum?
Ja, also ich habe eigentlich schon, ich glaube, das erste Mal so im Juli 2018 begonnen, was in derselben Woche war, als ich mein Diplomstudium abgeschlossen habe hier in Graz. Und in den Wochen darauf hat sich dann einerseits die Prädok-Stelle beim Professor Stöger hier in Graz eröffnet. Und andererseits parallel dazu ist der profilbildende Bereich an der Universität Graz entstanden, den der Professor Stöger geleitet hat, zum Thema Smart Regulation. Und ich bin damals zu ihm gekommen mit einer großen Obsession für den Richter, die richterliche Tätigkeit. Ich wollte damals Zivilrichterin werden. Und einer großen Liebe schon fürs Verfassungsrecht und auch fürs Verfahrensrecht. Und er hat dann irgendwie von sich aus, also wir haben über Themen nachgedacht und so weiter, und er hat dann gesagt, ja, also es gibt dieses neue Ding, das heißt künstliche Intelligenz, ich hatte keine Ahnung, was das ist. Ich glaube, er damals hat auch mit dem Begriff noch nicht super viel anfangen können, so wie niemand sonst in der Rechtsbranche. Damals sind irgendwie so 2, 3 erste Beiträge rausgekommen, die irgendwie so einem breiteren Publikum zugänglich waren. Und dann hat er gesagt, naja, wir können das ja machen, Schnittstelle mit KI und Medizin oder Schnittstelle KI und Recht, Rechtsberufe. Und ich habe mich dann damals für Rechtsberufe entschieden. Und dann bin ich ausgehend von KI und Rechtsberufe zu KI und Gerichtsbarkeit, zu KI und Zivilgerichtsbarkeit, zu KI und Zivilprozess erster Instanz gelangt und habe mich dann dem so ein bisschen fortgehandelt und ja, kleiner gemacht sozusagen. Und ja, habe es dann Anfang 2019, glaube ich, verteidigt hier, also dieses Exposé verteidigt man in Graz, dass man sozusagen sein Thema mal offiziell bekannt gibt und offiziell zu schreiben beginnen darf. Also das war schon 2019. Und ja, und dann habe ich von dort an mit größeren und kleineren Unterbrechungen geschrieben seit, ja, also bis 2023. Dazwischen war eben der Wechsel an die Fakultät nach Wien und damit auch ironischerweise letztlich doch die Befassung mit Medizinrecht und KI, allerdings in kleineren Beiträgen und weniger jetzt im Rahmen der Dissertation. Und danach habe ich eben auch das LLM-Studium absolviert, das heißt, da waren einfach zweimal ein bisschen eine Pause dazwischen, die ich teilweise bewusst, teilweise unbewusst ja, vorgenommen habe. Und ja, also man kann sagen, Beginn 2019 bis Ende 2023.
Ja, und bis da, in der Zeit hat sich die Welt ja ein bisschen verändert, nicht was jetzt ja, so die Wahrnehmung von Berlin der juristischen Diskussion betrifft. Wie viel von dem, was da derzeit passiert in unserer Fachdebatte, ist Hype und wie viel davon ist berechtigt?
Das ist immer eine Frage dessen, was... ja, was die jeweilige Arbeit erzielen soll und in welcher Hinsicht man einen Mehrwert aus dem Ganzen schöpfen möchte. Ich glaube, dass gerade am Anfang, ich möchte sagen, bis so 2022 rein, das meiste tatsächlich prima Hype war im Sinne von, die Leute hatten dieses neue große Thema, gerade viele JuristInnen hatten relativ wenig Ahnung, was sich da technisch dahinter so genau versteckt und man hat mal darüber zu sprechen begonnen. Ich glaube, das war ein wichtiger Prozess, um sich mit dem Ganzen irgendwie ein bisschen anzufreunden, vertraut zu werden. Die ersten grundlegenderen Arbeiten sind, glaube ich, so in den letzten 2 Jahren, zumindest im deutschsprachigen Raum gekommen, würde ich sagen, 2, 3 Jahre. Ich persönlich habe selber eine Wandlung durchgemacht, was die Art und Weise, wie ich die Dissertation aufgebaut habe und welchen Fokus ich oder auf welche Fragestellungen ich primär eingegangen bin, auch und insbesondere im Lichte dessen, wie schnell sich die technologischen Grundlagen verändert haben und weiterentwickelt haben. Also ich habe begonnen mit der Idee, ich werde mir einzelne Use Cases anschauen, die den Richter irgendwie bei Gericht unterstützen und dann sagen, vor dem Hintergrund unseres geltenden Verfassungsrechts, geht das oder geht das nicht? Und ich bin dann relativ schnell draufgekommen, dass das, was zu dem damaligen Zeitpunkt in der österreichischen Justiz, die ja durchaus recht modern ist, was das betrifft und recht weit ist, dass das eigentlich noch relativ weit von dem entfernt ist, was KI überhaupt kann und dementsprechend verfassungsrechtlich nur bedingt von Relevanz ist. Und das Zweite war einfach, dass ich den Eindruck hatte, wenn man von einer einzelnen konkreten KI-Technologie aus wegdenkt sozusagen, dass es dann wahnsinnig schwierig ist, irgendwas Grundlegendes herauszuarbeiten, über das man auch länger nachdenkt und das doch länger von Relevanz ist. Insofern, für mich sind jene Arbeiten irgendwie die zentralsten, die, also wenn es um so umfassende, größere Arbeiten geht, die sich wirklich mit den zugrunde liegenden Grundlagen quasi beschäftigt. Umgekehrt, natürlich kann das auch wahnsinnig wertvoll sein, wenn man eine bestimmte Technologie anschaut und sich dann überlegt, geht das vor dem rechtlichen Rahmen, den wir haben, ja oder nein. Das ist immer die Frage, was man selber will mit der Arbeit und an welches Publikum man es richtet. Mein Publikum mit der Arbeit, also es ist eine primär verfassungsdogmatische Arbeit, die sich so nebenbei entwickelt haben, ein paar rechtstheoretischen, methodologischen Überlegungen, die ich aber versucht habe, so weit wie möglich an das geltende Verfassungsrecht anzubinden oder aus diesem auch abzuleiten. Und meine Spielwiese ist einfach gesetzlich der Zivilprozess erster Instanz. Ich habe versucht, mich dem KI-Begriff zu nähern. Ich habe versucht, auch ein bisschen grundlegend gegenüberzustellen, was sind die Unterschiede zwischen KI als diesen vagen, schwer greifbaren Begriff und dem Menschen. Habe dann auch, das kann ich in weiterer Folge noch im Einzelnen natürlich gerne darlegen, das versucht auch dem Menschen gegenüberzustellen. Aber mein Fokus war wirklich ein Wegdenken von unserer Verfassung in Österreich und ein Wegdenken von dem Konzept des Richters, der Richterin, das insbesondere das BVG hat. Und das hängt wiederum damit zusammen, jetzt komme ich relativ weit weg von Ihrer Frage, das hängt damit zusammen, dass mich das selber überrascht hat, wie wenig der Richter, die Richterin aufgearbeitet worden ist im österreichischen Verfassungsrecht. Also das war was, womit ich in der Form eigentlich nicht so wirklich gerechnet habe. Es ist in der Zeit, wo ich so fast seit 3 oder 4 Jahren eine Habilitationsschrift zur Richterbestellung erschienen. Die hat das natürlich grundlegend verändert, wobei wir nur punktuell also Überschneidungen haben. Aber das war dann der zweite Punkt, wo ich einfach hoffe, dass es einen Mehrwert gibt. Insofern hoffe ich, dass meine Arbeit versucht, gerade nicht diesem Hype zu folgen. Und ich versuche auch gerade in der Einleitung relativ klar zu sagen, dass ich meine Arbeit auch dahingehend, zwar als ein interdisziplinäres Thema, aber eben keine interdisziplinäre Arbeit sehe. Das heißt aber nicht, dass die anderen Arbeiten, die einen anderen Ansatz verfolgen oder auch nur einzelne Anwendungen anschauen, automatisch irgendwie als Hype oder so abzutun sind.
Ja, das schreibt ja auch der Herr Stöger dann in seinem Gutachten wiederum nicht. Er schreibt, dass das sehr mutig ist oder sehr zutreffend ist, dass Sie das als dogmatische Arbeit beschreiben oder als juristische Arbeit beschreiben. Dogmatisch vielleicht nicht so sehr, aber auch aber zumindest mal jedenfalls als kernjuristisch. Ich möchte gern von dem, was Sie jetzt gesagt haben, 2 Punkte oder 2 Beobachtungen mit Ihnen teilen. Die eine ist mal dieses Gefühl der Ungleichzeitigkeit in der juristischen Debatte zwischen dem Entstehen von Arbeiten, da will ich Sie jetzt mit in den Topf werfen, obwohl ich glaube, dass Sie eine viel, viel qualitätsvollere Arbeit geschrieben haben als viele, die da geschrieben wurden und noch werden. Nämlich zwischen Arbeiten, die da so irgendwie utopistisch, technikgläubig beschreiben, was möglicherweise alles übermorgen schon möglich sein wird, ohne sich die Mühen der Ebene angetan zu haben, mal anzusehen, was wirklich technisch realistischerweise möglich ist und dann je nachdem halt juristisch runterzuprüfen, ob das jetzt zulässig wäre oder nicht. Also darf es den Robo-Charge geben oder nicht und welche Grundrechte greifen da ein oder nicht und so weiter. Und gleichzeitig dabei notorisch vergessen, dass wir also viel, viel elementarere Probleme in unserer alltäglichen Gerichtspraxis haben, die mit IT zu tun haben und die sich seit 30 Jahren eigentlich nicht verändert haben. Und dass diese Schere dazu führt, dass einerseits sich in der IT-Praxis ganz wenig verändert, weil sich niemand darum kümmert und andererseits eben ständig Arbeiten geschrieben werden, die dann von Utopien ausgehen, die so nie eintreten werden und vor denen dann gewarnt wird. Und ich glaube, dass Ihre Arbeit sehr gut mit diesen beiden Risiken umgeht, weil Sie, das ist die zweite Beobachtung, die ich mit Ihnen teilen möchte, eigentlich in Ihren starken Teilen, möchte ich das behaupten, eine rechtstheoretische Arbeit zur Rolle des menschlichen Bewusstseins im juristischen Entscheiden ist und keine Arbeit über künstliche Intelligenz, ja, sondern eigentlich darüber, was man eigentlich braucht oder was wir voraussetzen können, wenn man juristisch arbeitet. Und da kommt die Arbeit dann aber zu dem Ergebnis, wenn ich es richtig verstehe, bitte korrigieren Sie mich, dass halt offenbar nach Ihrem Befund juristisches Entscheiden einige Eigenheiten menschlichen Bewusstseins voraussetzt, von denen wir derzeit nicht annehmen können, dass sie künstliche Intelligenz erreicht hat und in näherer Zukunft erreichen wird. Dieses in näherer Zukunft erreichen wird, ist allerdings etwas, wo ich den Eindruck habe, dass das durchaus bestritten werden kann. Also zumindest in den KI-Diskussionen, die ich so erlebe, gibt es Leute, die da durchaus, also da gibt es sehr breite Zeitspannen, ob das je oder wann und wie erreicht wird. Es setzt aber was voraus, glaube ich, was Sie da beschreiben in der ganzen Arbeit, ohne es so richtig zu thematisieren, wenn ich es, oder auch da bitte korrigieren Sie mich, was letztlich Bewusstsein heißt, nicht? Also das ist das zentrale Defizit von all den Systemen, von denen wir hier reden oder Sie reden, ist letztlich, oder Defizit, das fehlende Element ist Bewusstsein. Und wenn man aber KI-Diskussionen, insbesondere in den USA, bei OpenAI oder man kann es auch in den Sozial- und Geisteswissenschaften, in der Philosophie beobachten, wenn man Harari liest und so weiter, ja, dann ist das zentrale oder die zentrale Frage, die werden diese Systeme irgendwann nicht mehr nur intelligent sein, sondern auch ein Bewusstsein haben. Dessen haben Sie sich nicht angenommen, glaube ich, wofür es gute Gründe gibt. Ja. Aber wenn das alles, was ich bisher gesagt habe, so ungefähr richtig wäre, dann riskiert Ihre Arbeit an dem Moment, wo das eintritt, obsolet geworden zu sein, oder?
Absolut. Also ich glaube, ich kann dem allen zustimmen. Und Sie haben viele Punkte angesprochen, die ich händeringend versucht habe, Menschen irgendwie in den letzten Jahren zu erklären, die irgendwie so kopfschütteln waren, insbesondere warum ich so einen großen Teil der Frage, ob der Richter verfassungsrechtlich zwingend ein Mensch sein muss oder nicht, herausgearbeitet hat. Ich hoffe, ich habe es jetzt, ich wollte jetzt beginnen zu mitschreiben, ich hoffe, wenn ich irgendwas übersehe, bitte sagen Sie es mir. Der erste wirklich wichtige Punkt, und das hängt zusammen mit einem der letzten Punkte, die Sie gesagt haben, es ist eine Frage zum Richterverständnis und auch zum Rechtsverständnis, zum Volksverständnis, das unsere Verfassung hat. Und vor diesem Hintergrund, weil eben das verfassungsrechtliche Richterbild vor dem Hintergrund von Menschen entstanden ist, konzipiert worden ist, auch eine zum menschlichen Richter und den Leistungsfähigkeiten. Es ist eine Arbeit, glaube ich, die darüber nachzudenken, ob KI ein Richter sein kann oder nicht, hat mir ermöglicht, umfassend darüber nachzudenken, was es heißt überhaupt, die Richterfunktion zu erfüllen, was wir erwarten, was unsere Rechtsordnung davon erwartet und auch aufzuzeigen, welche Schwächen Menschen haben. Und das ist eine Dynamik, die habe ich versucht, dann vor allem in der Konklusion ein bisschen hervorzuarbeiten, die mich total stört in der Literatur. Und das ist das, was Sie am Anfang angesprochen haben. Die einen, die irgendwie quasi im KI so, dass das Allheilmittel sehen und sagen, damit lösen wir alle Probleme. Gerade bei der richterlichen Unabhängigkeit wird das immer wieder ganz deutlich, so nach dem Motto, KI hat all diese menschlichen Schwächen von wegen, ich habe Hunger, ich bin schlecht gelaunt, die Person ist mir unsympathisch, nicht. Ergo, das kann das irgendwie alles viel besser. Und auf der anderen Seite, KI quasi als kann da überhaupt nichts leisten, ist dumm, ist im Wesentlichen eine reine Datenverarbeitungsmaschine, die in keiner Weise da irgendeine eine Leistung bringen kann. Und das war beides was, wo ich sagen wollte, ja, vor dem Hintergrund, dass die Verfassung den Menschen voraussetzt und dann im Einzelnen herausgearbeitet, all das, was der Mensch tatsächlich kann, stimmt, dass das KI nicht vollständig den menschlichen Richter in der Form ersetzen kann. Und ich zweifle auch sehr, sehr stark daran, dass es das jemals können wird. Wobei ich mir dieses Urteil nicht einmal im Entferntesten anmaßen möchte, weil ich da trotz 2-3 Jahren technologischen der Lektüre der technischen Literatur zu dem Ganzen, das ist einfach nicht mein Fachgebiet. KI ist deswegen nicht unbrauchbar oder dumm. Ja, also KI ist einfach anders. Also das war so ein ganz zentraler Punkt. Was war der andere? Also den zweiten Punkt, den ich vielleicht noch aufgreifen wollte, zum Schluss mit, wird die Arbeit dann irrelevant, sobald ein KI-System Bewusstsein in der Form hat. Ja, wahrscheinlich.
Irrelevant. Ich habe gesagt obsolet, das war was anderes.
Okay, obsolet. Ja, das habe ich auch mehrfach gesagt in dem Kontext mit, gibt es einen Menschenvorbehalt um des Menschen willen und auch diese Diskussion darum, ob man das jetzt braucht oder so, weil mir das ja oft schon in der Entstehungsphase der Dissertation vorgehalten worden ist, um Gottes Willen, und das geht ja nicht und überhaupt nicht, wo ich mir dann auch gedacht habe, wenn wir so weit kommen, dass KI auf all diesen Ebenen in einer Form dem Menschen ähnlich ist, dass es ausreicht, die Richterfunktion zu übernehmen, ja, dann geht das. Aber dann haben wir insgesamt in unserer Gesamtgesellschaft ganz andere Probleme. Nicht vielleicht nur ganz andere Probleme, einfach ganz viele Probleme, weil dann müssen wir unsere Art und Weise, wie wir unsere Gesellschaft organisieren, strukturieren und auch welche Funktion und welche Rolle das Recht hat, komplett neu denken und uns wiederum neu festlegen. Also das war so irgendwie so mein Level. Was die spezielle Frage des Bewusstseins trifft, ja, das sind so viele, all diese Dinge, die, mit denen ich sehr gerungen habe und die einfach, also ich glaube, da könnte man sich jetzt wahrscheinlich 30 Jahre einsperren und sehr viel lesen und da bin ich selber noch dabei. Bewusstsein, aber vor allem auch das Erleben als Mensch und auch das Erleben in einer bestimmten Community, auch dieses, ich habe es auch immer wieder genannt, dass dieses Verstehen in einem irgendwie tiefer gehenden Sinn. Es wird oft diskutiert im Kontext von Embodiment auch. Braucht man ein Erleben in der Welt? Das nächste und brauchbarste, was ich dazu gefunden habe, ich habe es vor allem, glaube ich, im Zusammenhang mit den sozialen Fähigkeiten ausgeführt, ist dieser Ansatz von Nagel aus der Philosophie, der diesen ganz berühmten Aufsatz geschrieben hat, What it's like to be a bat. Und der ganz dann zu dem einfach klingenden Schluss kommt, there is no substitute for the real thing. You have to be a bat in order to know what it's like to be a bat, to feel what it's like to be a bat. Und das ist, glaube ich, ein ganz zentrales Element, auch für die Art und Weise, wie wir menschliche Richter begreifen und verstehen und gerade bei der Sachverhaltsermittlung und deswegen auch Zivilprozess erster Instanz und damit die Interaktion zwischen Menschen bei Gericht. Es ist unglaublich schwierig für das KI-System, eine Abbildung von der realen Welt zu haben und eine Art von Verständnis zu entwickeln, was es tatsächlich heißt, wütend zu sein, was es heißt, traurig zu sein, welche einzelnen Schlüsse aus den Erlebnissen gezogen werden und all diese Dinge. Ich habe mich nicht im Rahmen der Dissertation, aber neben dem Konzept der Empathie im Rahmen der Gerichtsbarkeit und die Rolle der Empathie gewidmet im Zusammenhang mit den Richtern, da kommt das auch ganz, ganz stark hervor. Und ich glaube, dass wir da vielleicht ein bisschen ein zu einfaches Verständnis dessen haben, was wir vom Richter, der Richterin erwarten und auch, dass vielfach die Dinge, die wir vielleicht im ersten Moment als, wie soll man sagen, Makel von Menschen, Schwächen von Menschen wahrnehmen, dass dahinter tatsächlich oder unmittelbar mit denen zusammenhängen viele Stärken einhergehen, denen dann auch wiederum Relevanz zukommt. Also das habe ich gerade im Zusammenhang mit der Unabhängigkeit versucht herauszuarbeiten. Und da habe ich neben dem grundlegenden und differenzieren zwischen entitätsbezogenem Richterbild und fähigkeitsbezogenem Richterbild, auch auf Ebene der Fähigkeiten versucht herauszuarbeiten, dass die Fähigkeiten, die wir für den Richter, die Richterin in unserer Verfassung zumindest implizit konstruieren können, dass die so stark an den Menschen gekoppelt sind, dass eine Replikation durch KI nur in einem sehr bedingten Ausmaß und nur auf bestimmten Ebenen nach dem aktuellen Stand der Technik, soweit ich das nachvollziehen kann, denkbar ist. Aber ja, klar, da gehen die Meinungen auseinander, da braucht man sich nur die Debatte gerade im Kontext von Large Language Models anschauen, wo gerade die Linguisten, also Chomsky vor allem, der sieht das da eher kritisch. Auf der anderen Seite gibt es andere, die das irgendwie so nach dem Motto sagen, das zeigt eigentlich nur, dass das Sprache nicht sehr viel mehr ist als quasi irgendwelche einzelnen Wörter wissen und die dann zusammensetzen, dass es sowas wie eine dahinterstehende Logik, Grammatik nicht gibt. Da gehen natürlich die Meinungen auseinander. Auch da maße ich mir jetzt diesbezüglich kein Urteil an. Ich habe nur versucht, den verfassungsrechtlichen Rahmen und die Grundlagen diesbezüglich aufzubereiten, die dann anwendbar sind, je nachdem, was rauskommt.
Ja, ich hole mal gern, wenn Sie da auch mal eine Frage rein, die in dem Kontext, die recht nahe liegt, war schon bei der Diskussion, die wir haben. Nicht, also jemand will wissen, inwiefern hat der Hype das Endprodukt letztlich beeinflusst. Ich glaube, ich kenne die Antwort, aber ich höre ihre trotzdem umso lieber.
der Hype hat einerseits dazu geführt, dass ich wahrscheinlich sehr oft sehr böse Fragen gestellt habe bei allen möglichen Konferenzen und mich dementsprechend unbeliebt gemacht habe. Also das war das eine. Das andere, es hat immer wieder dazu geführt, sich nicht verlocken zu lassen, möglichst schnell Argumente in die eine oder andere Richtung rauszuwerfen, sondern sich zurückzubesinnen und zu sagen, was möchte ich eigentlich wirklich beantworten und was sind meine Grundlagen. Und jedes Mal, wenn ich gedacht habe, ich habe irgendwie eine rechtliche Anknüpfung, bin ich draufgekommen, dass die darunterliegende Frage wiederum nicht wirklich geklärt worden ist. Und das hat so ist auch diese rechtstheoretische Dimension da, das hat sich in die Arbeit reingeschlichen, die auch nicht wirklich geplant war. Insofern, ich glaube, der Hype hat so weit beeinflusst, dass ich sehr viele Dinge gelesen habe und währenddessen sehr unruhig geworden bin und mich irgendwie gedacht habe, also ich habe irgendwie den Abstract gelesen und ich habe den Titel gelesen und ich habe die Einleitung gelesen und mir gedacht, wow, Wahnsinn, ich bin voll gespannt, was da jetzt rauskommt am Ende. Und dann habe ich die Konklusion oder den Weg dorthin gelesen und habe gedacht, da fehlen noch ein paar Dinge. Woher kriege ich die? Also es hat mich vielleicht dazu geführt, noch intensiver und noch grundlegender über die Dinge nachzudenken. Einfach, ja, ich bin nicht gut im Fuschen. Also das ist irgendwie so glaube ich, die Grunddinge in dem Ganzen.
Also wenn ich meine Lektüre-Erfahrung mit Ihnen da jetzt teilen darf, ich habe eine ganz ähnliche Erfahrung bei ganz vielen juristischen Texten, die sich mit KI beschäftigen, eben dass man den Eindruck hat, nachdem man es gelesen hat, dass die eigentlich wichtigen Fragen mit unterschiedlichen Begründungen, eine davon ist typischerweise, ich bin ja nur Juristin und ich kann nicht die Technologie beurteilen und so weiter, nicht beantwortet werden, während ich diese Lektüre-Erfahrung bei Ihrer Arbeit eben ganz entschieden nicht habe. Ich finde, dass Sie wirklich ganz tief runtergehen in die Grundfragen, die aber dann nicht mehr, ich habe es schon gesagt, nicht mehr mit der Perzeption von dem, was KI angeblich machen kann oder nicht machen kann zu tun oder machen wird können oder nicht machen wird können zu tun hat, sondern damit, was eigentlich Menschen tun, wenn sie gerichtlich entscheiden und wie sie gerichtlich entscheiden. Trotzdem hat sich der Titel eigentlich anders angehört, nicht? Wenn man den Titel liest, verfassungsrechtliche Grenzen des Einsatzes künstlicher Intelligenz in Gerichtsverfahren, genau. Dann legt er eigentlich schon auch ein wenig so an, als wäre das eine Arbeit, in der halt dann geschrieben wird, das und das gibt es und das darf es geben. Gibt's aber überraschenderweise ist die Antwort auf die im Titel angelegte Arbeit eben anders, als man vielleicht glauben würde. Vielleicht wollen Sie das ein bisschen erzählen. Gibt es also aus Ihrer Sicht verfassungsrechtliche Grenzen des Einsatzes künstlicher Intelligenz in Gerichtsverfahren und warum?
Gerne. Der Titel ist, glaube ich, noch einfach, also nur vorweg, das habe ich eh schon angeteasert, ist, glaube ich, noch Folge des ursprünglichen Vorhabens im Sinne von Use-Case-Ansätzen oder Use-Cases, die man dann an bestimmten richterlichen Garantien oder verfassungsrechtlichen Garantien im Allgemeinen misst. Aber ich glaube trotzdem, dass der Titel noch passt. Ich habe allerdings versucht, einerseits in der Einleitung mal darzulegen, warum und wieso vielleicht der Titel was anderes erwarten lässt. Meine absolute verfassungsrechtliche Grenze, also was ich versucht habe, war das Richterbild in zwei große Blöcke zu unterteilen. Und zwar einerseits ein entitätsbezogenes Richterbild und ein fähigkeitsbezogenes Richterbild. Diese Unterscheidung ist wahrscheinlich, also mir hat sie total geholfen, aber ich weiß, dass die Übergänge fließend sind. Also es ist mehr so eine Hilfskonstruktion. Was meine ich mit entitätsbezogenem Richterbild? Damit meine ich, gibt es einen verfassungsrechtlichen Vorbehalt für einen menschlichen Richter bloß um des Menschen willen? Das heißt, ich habe eine Art Fiktion, dass ich sage, es existiert etwas, das all das kann, was wir von einem Richter haben wollen, verfassungsrechtlich, aber es ist kein Mensch. Muss es trotzdem der Mensch sein und warum? Und das war irgendwie sowas, wo ich mir gedacht habe am Anfang, naja, nona net, ja, wird so sein müssen, das wären drei Seiten. Und das war aber das, wo ich dann tatsächlich Beginn Pandemiezeit begonnen habe und mir irgendwie gedacht habe, okay, nein, eigentlich so funktioniert das nicht. Und dadurch hat sich einfach grundlegend der Aufbau der Arbeit geändert. Das Ergebnis von diesem Ganzen war, dass ich letztlich zu einem Menschenvorbehalt um des Menschen willen für den Richter für den Zivilprozess gekommen bin, für die letzte Instanz. Wobei ich aber das dahingehend einschränke, dass im Gegensatz zum OGH, wie es jetzt konstruiert ist, man dieser letzten Instanz volle Kognitionsbefugnis geben müsste. Das heißt, volle Änderungsbefugnis sowohl auf Tatsachenebene als auch auf der Ebene der rechtlichen Würdigung. Also das war das Entitätsbezogene. Also diese Grenze kann man mal einziehen.
Moment, entschuldige, ganz kurz nur damit, weil für die ist nicht ganz selbstverständlich, was Sie gerade sagen, glaube ich. Sie sagen also, für alle Instanzen darunter braucht es den Menschen nicht. Ja.
Es gibt keinen Menschenvorbehalt um des Menschen willen. Sprich,
in Bezug des
Entitätsmodells. Genau. Gäbe es eine Entität, die all das könnte, was wir von einem Menschen erwarten, bräuchte ich dann einen Menschenvorbehalt um des Menschen willen. Genau. Und da also bin ich
AWS, General Artificial Intelligence, nicht? Oder AGI, wie das die Amerikaner nennen, nicht? Dann bräuchte es keinen, also wenn das dann eine AGI ist, die auch Use kann und nicht nur Alltag, ja, dann bräuchte es, sagen Sie, entitätsbezogen erst in der obersten Instanz einen Menschen.
Wobei, genau, also, unter der Voraussetzung, dass all die anderen einzelnen quasi Fähigkeiten, habe ich sie dann genannt, auch erfüllt sind. Was sind die? Die sind eigentlich viel weiter und sehr viel umfassender und grundlegender, als man das im ersten Moment erwarten würde. Ich habe das versucht. Einerseits die sozialen Fähigkeiten, also eine umfassende Kommunikationsfähigkeit, eine Art und Weise, mit den Menschen, mit denen man vor Gericht interagiert, als Richter, als Richterin zu sprechen, zu verstehen, was diese Personen von einem wollen, sie auch würdigen zu können, deren Verhalten würdigen zu können, sagen können, ob diese zum Beispiel glaubwürdig sind oder auch nicht. Und das wiederum tun vor dem Hintergrund eines Verständnisses, wie man selbst die Welt erlebt hat. Also das ist der eine Block. Der nächste Block...
Entschuldige, Sie sind wirklich sehr, sehr schnell. Ja. Und ich verstehe, ich vergesse die Zwischenfragen. Weil da ist ja auch ein Thema, das Sie beschreiben und wo mich Ihre Antwort auch sehr interessiert hat, nämlich die Frage, ob dafür eigentlich eine Voraussetzung ist, dass man, weil Sie es jetzt so in einem Nebensatz gesagt haben, so wahrnehmen würde wie ein Mensch. Das tun ja bekanntlich künstliche Intelligenzen nicht, soweit man das versteht, was sie tun. Nicht? Also sie nehmen ja gerade nicht wahr, wie wir das tun. Also ist das eine weitere Voraussetzung?
Ja.
Warum?
Im Rahmen der um den Sachverhalt festzustellen und um den dann in weiterer Folge rechtlich beurteilen zu können, brauche ich ein gewisses Repertoire an sozialen Fähigkeiten. Die habe ich versucht herauszuarbeiten. Die Art und Weise für die Beweiswürdigung, damit ich verstehe, warum eine Person glaubwürdig ist, damit ich verstehe, woher quasi bestimmte Motive in der Welt kommen, damit ich auch weiß im Rahmen der Beweisaufnahme, was kommt als nächstes, damit ich weiß, wenn jetzt im Gesicht von einer Person irgendwas passiert, dass ich das entsprechend einordnen kann und würdigen kann. Menschen sind da auch relativ schwach.
Niemand weiß das. Entschuldige, kein Mensch weiß, wie das funktioniert. Ja, auch unter Menschen nicht. Ich weiß nicht, warum ich jemanden sympathisch finde, ihr Glaube der Person, Glaube zu spüren, dass sie lügt und so. Das sind alles zutiefst, also Reutscher Orwell, nichts davon ist bewusst.
Ja, das stimmt natürlich. Also da gibt es auch... Da war halt mein Maßstab das, was die Verfassung vom Richter voraussetzt, wie ein Richter sein soll. Die nächste Frage ist, inwieweit der Mensch diese Anforderungen auch selbst erfüllen kann und welche menschlichen Schwächen wir dahingehend haben. Aber meine Argumentation in diesem Kontext war, dass das ein Anforderungsprofil ist auf Ebene der sozialen Fähigkeiten, die ich eben durch KI in dieser Form, weil sie eben gerade auf der Ebene der sozialen Intelligenz und der emotionalen Intelligenz so schwache Leistungen erbringt, dass das nicht das Level erreicht, dass es tatsächlich nachvollziehbar sagen kann, warum halte ich Person X für glaubwürdig und warum halte ich Person Y für nicht glaubwürdig und einfach kein Verständnis hat, warum und auf welche Gründe es sich dabei stützen kann. Also das war der Weg dorthin für die sozialen...
Aber mir scheint das sehr anthropozentrisch. Also reicht es nicht aus, zu sagen, wenn die KI zu einem vergleichbaren Ergebnis kommt, dann ist gar nicht mehr so wichtig, warum? Also mir erscheint das normativ ein wenig, also wie gesagt, anthropozentrisch und normativ ein wenig aufgeladen, ja, an der Stelle.
Ja, ich habe auch tatsächlich lange Zeit darüber nachgedacht, inwieweit es tatsächlich von Relevanz ist, wie wir zu dem jeweiligen Ergebnis kommen. Und das betrifft sowohl die rechtliche Würdigung als auch die Darstellung des die Ermittlung des Sachverhalts. Ich bin aber schon der Meinung, dass nicht nur das, also gerade im juristischen Kontext, nicht nur das Ergebnis sozusagen feststehen darf ich glaube, das ist eine Verletzung von X, sondern es ganz essentiell auch darauf ankommt, wie komme ich dorthin, wie komme ich zu diesem Schluss und das auch im Rahmen der Sachverhaltsermittlung. Also das sind so Dinge, die ich dann versucht habe, vor allem in dem daran anknüpfenden Kapitel zur Beurteilung wiederum darzulegen, dass ein KI-System zwar einem sagen kann, man denke jetzt an KI-basierte Lügendetektoren, wie sie es manchmal in der Literatur nennen, ich halte jetzt die Zeugenaussage für 84% für zutreffend, weil sich, weiß ich nicht, diese drei Mikromimiken im Gesicht verändert haben während oder weil der Herzschlag währenddessen gestiegen ist und so weiter. Das Ding ist einfach, dass wir bei denen einfach kein Verständnis dessen haben, was für eine Bedeutung das hat, überhaupt zu lügen, was für eine Bedeutung das überhaupt hat, in bestimmten Konstellationen aufgeregt zu sein. Aber das ist da habe ich mir insgesamt schwer getan, im Lichte dessen, wie schlecht auch Menschen darin sind, das darzulegen. Da gibt da allerdings auch unsere Verfassung diesbezüglich oder generell auch auch auf einfach gesetzlicher Ebene nicht wahnsinnig viel her. Es geht darum, dass man dann die einzelnen Gründe quasi nachvollziehbar offen, also darlegen muss, wie man zu dem gekommen ist. Und dem Ganzen, und das ist auch eines dieser Punkte, gleich wieder wie die Diskussion rund um Bewusstsein, wo ich mir schwer getan habe, zu fassen, was das genau ist. Aber ich glaube schon, dass das voraussetzt, ein bestimmtes Verständnis zu haben für sowohl das menschliche Erleben als auch für die menschlichen Emotionen, um das entsprechend darlegen zu können, um das, was man dann darlegt, tatsächlich zu einer Begründung zu machen und nicht nur zu einem reinen, es werden Wörter aneinander gereiht, die so klingen wie eine juristische Begründung. Also das war so irgendwie die Argumentation dahinter. Und ja, natürlich, also das kommt auch, glaube ich, stark schon im Kapitel 4 davor heraus, die Menschenorientiertheit und auch die Orientiertheit von Recht als menschliches Produkt und auch die Konzeption von Volk bestehend aus Menschen und auch der Überantwortung der Richterfunktion auf einen Menschen als Teil von jemandem aus dem Volk heraus. Das habe ich letztlich deswegen dann verneint, weil es quasi um eine vorgeschaltete erste Instanz geht. Aber wenn man sozusagen, wenn es darum geht, letztgültig der Rechtsordnung etwas hinzuzufügen, dann brauche ich das quasi nur auf letzter Instanz und deswegen auch die volle Kognitionsbefugnis, damit man das zur Gänze ändern kann, damit alles, was letztlich der Rechtsordnung hinzugefügt wurde, von einem Menschen kommt. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich dem BVG inhärent.
Okay, und mit letzter Instanz meinten Sie die letzte zivilrechtliche Instanz?
Genau. Also Zivilprozess, die letzte Instanz beim Zivilprozess, also so wie es heute, je nachdem, um welches Verfahren es geht, OLG, LG, OGH, je nachdem. Also in dem konkreten Verfahren die letzte Instanz, die diese Entscheidung trifft, die sozusagen letztgültig darüber entscheidet, was der Rechtsordnung als neues Element hinzugefügt wird, das muss ein Mensch sein. Und das unabhängig davon, welche Fähigkeiten wir haben. Und das ist es ist natürlich nicht zwingend im Sinne von, das ist der Rechtsnatur inhärent. Und da gibt's ja auch zahlreiche Beispiele, zum Beispiel eben Legal Singularity, das ich auch zitiere. Ich glaube aber, dass wir in diesem Fall eine Gesamtänderung unserer Verfassung bräuchten und einer neuen Festlegung, insbesondere was wir mit Recht in Artikel 1 BVG meinen und was wir damit meinen, wenn wir sagen, das Recht geht vom Volk aus. Also das war quasi das zentrale verfassungsrechtliche Element in dem Kontext. Also wenn wir uns von dem lösen, sage ich, geht, aber wir müssen es tun und zwar im Wege einer Gesamtänderung.
Gut, eine Frage, eine Bemerkung. Die Bemerkung ist, mache ich zuerst, Sie haben jetzt im zweiten Anlauf gesagt, Gesamtänderung und nicht nur einfach Verfassungsänderung. Also zwei Drittel Mehrheit reicht nicht, sondern man braucht auch noch Volksabstimmung. Ja. Da würde mich gerne interessieren, warum. Das ist aber noch nicht die Frage. Die eigentliche Frage, die viel trivialer ist, ist, würden Sie sich trauen, einen ähnlichen Befund auch für sonstige Verfahren zu erheben, also für Strafverfahren und für Verwaltungsverfahren? Oder ist das eine Aussage, die Sie bewusst allein aufs Zivilrecht beschränken wollten?
Ich müsste wahrscheinlich in Ruhe ein bisschen länger darüber nachdenken, ob ich das jetzt im Einzelnen auf andere Bereiche übertragen würde. Im Strafrecht habe ich sozusagen noch zusätzliche Garantien, die man sich im Einzelnen anschauen müsste, ob man da nicht vielleicht in erster Instanz schon einen Menschenvorbehalt um des Menschenwillen daraus ableiten kann. Ähnlich auch bei der Verwaltungsgerichtsbarkeit würde ich jetzt meinen, dass sich wahrscheinlich der Argumentation nach nicht viel ändern würde. Ich habe aber mich ganz bewusst auf den Zivilprozess beschränkt. Ursprünglich damals, weil es ja sowohl im Strafrecht als auch im Verwaltungsrecht, habe ich ja dann quasi auf der jeweils anderen Seite, also entweder habe ich eine Verwaltungsbehörde und damit einen staatlichen Akteur und auf der anderen Seite im Strafprozess habe ich halt den Staatsanwalt, die Staatsanwältin auch als staatlichen Akteur. Da hätten sich dann Fragen gestellt im Sinne von Gewaltenteilung und so weiter und was ist, wenn dann, wenn es die gleiche KI ist und diese Überlegungen, also das ist auch dahinter gestanden. Von dem her glaube ich, dass der Zivilprozess so ein bisschen so das gemeinsame Minimum vielleicht ist, diesbezüglich, und dass man dann sowohl bei der Verwaltungsgerichtsbarkeit als auch im Strafprozess noch zusätzliche Spezialprobleme sich anschauen müsste, die quasi noch zusätzliche Hürden darstellen. Genau. Das erste war Gesamtänderung.
Welche Grundprinzipien?
Also auf jeden Fall mal das demokratische Grundprinzip. Also eine Änderung und vermutlich auch des rechtsstaatlichen Grundprinzips in der Art und Weise, wie unsere Konzeption von Recht sich dann dadurch ändert. Also das wären insbesondere, also für mich wirklich zentral ist der Artikel 1 BVG, und man könnte dann auch sagen, vielleicht eine Gesamtsumme all jener, die das rechtsstaatliche Prinzip ausmachen. Aber mir ist es wirklich, also ich glaube, die Kernargumentation und das tiefste diesbezüglich für den Menschenvorbehalt war tatsächlich dann letztlich der 1 BVG. Und die Manifestation desselben in den Vorschriften, wer wählen kann, wer gewählt werden darf und wer das Volk aktiv-passiv darstellt.
Gut, damit haben wir vielleicht jetzt mal den Entitätsbegriff des Richters erledigt und können zum zweiten übergehen. Ja.
Genau, so in die Richtung. Genau, da habe ich schon ein bisschen begonnen. Eben, ich habe das dann versucht, die einzelnen Fähigkeiten aufzudröseln, die allerdings sehr große Blöcke darstellen. Und im Wesentlichen, also erstens mal den ganzen Prozess der Sachverhaltsermittlung, Sachverhaltsfeststellung betreffen. Den zweiten Aspekt, nämlich die rechtliche Beurteilung, wo ich versucht habe herauszuarbeiten, was bei der rechtlichen Beurteilung im Einzelnen vor sich geht, auch versucht habe, die einzelnen Interpretationsmethoden, die wir so innerhalb unserer Community, unserer Rechtsgemeinschaft anwenden, möglichst verfassungsrechtlich oder bis zu einem gewissen Grad zumindest verfassungsrechtlich festzumachen. Das sind sozusagen die beiden großen Blöcke, die bei der Herstellung der Entscheidung des Richters von Relevanz sind, nach außen hin, oder halt für die Herstellung der Entscheidung selber, wenn man konkret auf die Entscheidung schaut, dann die Begründung, also die Darstellung dessen, was man getan hat, was unmittelbar natürlich zusammenhängt mit der Herstellung. Also das ist, ich meine, natürlich, man könnte das sich auch überlegen zu trennen. Ich glaube nicht, dass das der Konzeption von unserer Begründung in unserer Rechtsordnung entspricht. Aber die Darstellung, also eben wirklich dieses, wie komme ich zu der jeweiligen Entscheidung, die ich getroffen habe, auf den beiden vorigen Ebenen, sprich Sachverhaltsfeststellung und deren rechtlichen Beurteilung. Und der vierte Block, das war dann so eine Ergänzung, an der ich lange herumgedüftelt habe und wo ich eigentlich noch mehr gerne gemacht hätte, nämlich die Frage, inwieweit ist das, was im Inneren der Richterin, des Richters passiert, für uns von Interesse und von Relevanz? Und was bedeutet das genau? Und da habe ich insbesondere die richterliche Unabhängigkeit als den zentralen Anknüpfungspunkt in dem Kontext herangezogen. Da wird in der Literatur, das habe ich ganz spannend gefunden, immer wieder von dieser gefestigten Persönlichkeit gesprochen. Und da habe ich dann versucht, ein bisschen herauszuarbeiten, woher das kommt und was das bedeutet im Kontext der KI. Und das ist einer dieser Punkte, die ich vorher gemeint habe, im Sinne von die richterliche Unabhängigkeit ihrer Idee nach versucht ja gewissermaßen die richterliche Entscheidungsfindung zu schützen und den Richter sowohl nach innen als auch nach außen vor Einflussnahmen abzuschirmen, die nicht in die Entscheidungsfindung einfließen dürfen. Und da ist es ganz spannend, weil die Leute eben gerade im Kontext mit der KI entweder sagen, richterliche Unabhängigkeit ist bei KI kein Thema, weil KI sowieso nicht all diese menschlichen Fehler, wie Einfluss auf ihn oder sie geübt werden kann, aufweisen. Also eine KI entscheidet nicht in die eine oder andere Richtung, weil sie sich Gedanken macht, ob, weiß ich nicht, wie das in den Medien ankommt, oder weil sie sich Gedanken macht, wie das für die nächsten, weiß ich nicht, für die Aufstiegschancen oder was auch immer ausschaut. Und die andere Seite sagt, KI ist der Konstruktion nach a priori nie unabhängig, weil sie immer abhängig ist von den Daten, immer abhängig ist von den Designentscheidungen, selbstlernende Algorithmen, diese Systeme gehen auf Entscheidungen von Menschen zurück. Die KI kann sozusagen gar nicht selbstständig unabhängig agieren. Beide kommen interessant, also beide hätten interessanterweise die Folge, die richterliche Unabhängigkeit als quasi Konzept brauchen wir nicht oder die führt sich ad absurdum, sobald wir den Bereich der KI betreffen. Und da habe ich eben versucht, auch wiederum herauszuarbeiten, zu sagen, die Unabhängigkeit hat vielleicht nicht nur die Stoßrichtung, den Richter allein abzuschirmen, sondern es geht um eine Art von einem vielschichtigeren Prozess bei Menschen, nämlich, dass sie in der Lage sind, sich schon beeinflussen zu lassen im Sinne von berücksichtigen, im Sinne von diese Möglichkeiten gäbe es oder diese Elemente könnten von Relevanz sein, könnte ich mit einbeziehen. Und das dann in einem zweiten Schritt vor dem Hintergrund eines tiefergehenden Verständnisses für das Recht und auch dessen, was sie berücksichtigen dürfen und auch nicht, zu sagen, okay, und davon darf ich mich jetzt beeinflussen lassen, davon nicht. Und dementsprechend habe ich dann aus mir heraus die Stärke, nur mich von dem beeinflussen zu lassen, was mir das Recht erlaubt und sogar was das Recht von mir verlangt, dass ich berücksichtige und mich von dem abzuschirmen und nicht beeinflussen zu lassen, was ich nicht darf. Und was das im Einzelnen ist, ist natürlich von jeder einzelnen Entscheidung abhängig und von den Umständen des Einzelfalls. Und da habe ich auch wiederum versucht zu sagen, die Konzeption der Unabhängigkeit hat auch eine positive Stoßrichtung, hat auch einen Wert. Und der ist aber so stark an das gekoppelt, wie Menschen agieren, dass es wahrscheinlich schwierig ist, das durch KI zu replizieren, zumindest nach dem aktuellen Stand der Technik.
Ohne jetzt allzu marxistisch zu werden, ein bisschen eine Frage trotzdem stellen, nämlich die, ob dieses Konzept der Unabhängigkeit, wie Sie es jetzt gerade entwickeln, also dass der Richter, die Richterin sich bewusst machen müsse, welche dieser Faktoren letztlich jetzt methodisch zulässig sind und welche nicht, voraussetzt, dass man eben darüber Bescheid weiß, ja. Und dass also ganz viel an Selbstrekrutierung in dem System dazu führt, dass halt bestimmte Menschentypen oder bestimmte soziale Schichten und so weiter überhaupt in die Richterschaft streben oder und dann dort auch erfolgreich sind und diese Selektionsmechanismen gar nicht thematisiert werden können innerhalb des Systems. Aber auch so ganz triviale Dinge, ich habe ja vorher schon mal gesagt, Frau Etscher-Orwe, also Sachen, die eben nicht, wo ich nicht beginne, darüber nachzudenken, ob ich in die Medien komme, sondern ein Mensch bin, der halt extrovertierter oder introvertierter ist und entsprechend agiere, ohne dass ich mir das jedes Mal bewusst mache, dann eben dieses Konzept der gefestigten richterlichen Persönlichkeit insgesamt ein wenig normativ erscheinen lassen, um nicht zu sagen naiv. Ja,
das stimmt. Das war, deswegen habe ich auch betont, eine verfassungsdogmatische Analyse dessen. In dem Kontext habe ich versucht, tatsächlich herauszuarbeiten, was nach den Methoden, wie wir die österreichische Verfassung hier innerhalb dieses Rahmens auslegen, der richterlichen Unabhängigkeit unterstellt werden soll. Der Maßstab ist tatsächlich diese richterliche Unabhängigkeit als normatives Konzept. Das unmittelbar ist naiv, weiß ich nicht, können wir mal gesondert reden. Aber natürlich.
Ich fand das als großartig. Wir und Österreich kamen vor. Ja, und beides ist großartig an dem Satz, finde ich.
Ja, also, ich habe tatsächlich gerade in diesem Kontext, ich hatte einerseits ein zusätzliches Kapitel, wo es um die methodische Festlegung geht. Und das war dann irgendwie, das ist dann weggekommen. Und das Zweite war in dem Kontext, dass man sich natürlich überlegen kann, gehe ich das quasi rechtsrealistisch an? Gehe ich überhaupt davon aus, dass jegliche Form der richterlichen Entscheidungsfindung eigentlich eh nur Politics ist? Ja? Und gehe ich davon aus, im Sinne von, wie all diese gerade im Common Law, dass man sagt, man schaut sich überhaupt nur die Metadata quasi an der jeweiligen Personen, die entscheiden, und dadurch kommt man schon hin, wie das entscheiden, also wie die entscheiden wird, indem man sich anschaut, wo ist die Person geboren, welche Hautfarbe hat sie, welche Religion hat sie, welches Geschlecht hat sie, welche, weiß ich nicht, welche Partei wählt sie, und dann weiß ich schon, wie sie Fall A und Fall B entscheiden wird. Das ist tatsächlich eine Art von Verständnis der richterlichen Entscheidungstätigkeit, die vielleicht zutreffen mag, wenn man das empirisch untersucht. Das war aber jetzt nicht es ist weder eine rechtspsychologische Arbeit noch eine irgendwie empirische Aufarbeitung dessen, was Richter, Richterin X tut und wie sie dazu kommt und wie ich das durch KI replizieren kann, sondern tatsächlich der Versuch, die österreichische Verfassung und das, was die österreichische Verfassung zum Richter hergibt, nach dem, was dazu judiziert wurde, was dazu im Schriftum herausgearbeitet wurde, soweit eine möglichst vollständige Landkarte zu entwickeln dessen, was unsere normative Vorgabe ist. Und ich sage auch ganz zum Schluss, diese normative Vorgabe ist eine gewissermaßen wahrscheinlich kontingente Festlegung, die wir getroffen haben als Gemeinschaft und die dann innerhalb von der Professional Community so herausgearbeitet worden ist. Das kann man ändern, Stichwort Gesamtänderung, das kann man auch punktuell ändern, Stichwort man verändert entweder einfaches Verfassungsrecht oder auch nur im Zivilprozessrecht. Das ist alles nicht in Stein gemeißelt. Das war nur mein Fixpunkt. Der ist nicht zwingend. Ich kann auch umgekehrt ansetzen und da gibt es auch durchaus, und das ist auch total spannend, also gerade dieses Legal Singularity Buch zum Beispiel, setzt einfach daran an, dass man sagt, man schaut, wie funktioniert KI, wie funktioniert diese Technologie, und ich bewege mich weg von dem und von dem aus denke ich, wie lässt sich dann Recht konzipieren. Die behaupten dann, ich bin da eher auch ein bisschen kritisch, aber die behaupten da zum Beispiel, ja, dadurch könnte man quasi das Recht vollständig erschließen und es gäbe überhaupt gar keine Zweifelsfälle mehr, wo es irgendwie eine Art Auslegung braucht, sondern man könnte das quasi alles, jeden einzelnen Fall im Vorhinein voraussehen, sozusagen. Das ist nur halt einfach was anderes. Das, wie gesagt, das kann man machen, aber dann müssen wir die Verfassung ändern. Also das war irgendwie so mein Zugang. Habe ich den aus der Perspektive einer bestimmten juristischen Ausbildung und einem bestimmten Großwerden und immer noch am Erwachsenwerden in diesem System geschrieben? Klar. Mhm.
Was die Frage jetzt provoziert, ob Sie meinen, dass das, oder ob ich das jetzt so verstehen soll, dass das eine Aussage ist allein über die österreichische Rechtslage oder ob sich die Aussage, dass es eines Menschenbedarf, zumindest in der letzten Instanz, extrapolieren lässt auf Rechtsordnungen insgesamt?
Das traue ich mir jetzt nicht zu, weil ich zu wenig über andere Rechtsordnungen weiß, um das jetzt so in dieser Form einfach zu übertragen. Ich glaube schon, also es gibt auch im amerikanischen Bereich, da habe ich einiges an Literatur, das sind tatsächlich auch die spannendsten irgendwie und grundlegendsten Beiträge. Also es gibt da zum Beispiel diesen Role Reversibility Beitrag vor dem Hintergrund des amerikanischen Strafrechts, wo quasi argumentiert wird, dass diejenigen, die Entscheidungen treffen, auch gleichzeitig diejenigen sein sollen, die einer Entscheidung zugänglich sind, damit man sozusagen auch seinen eigenen Präjudizien gewissermaßen ausgesetzt ist. Also dieser Gedanke findet sich, glaube ich, schon auch in anderen Rechtsordnungen. Man müsste sich im Einzelnen anschauen. Also vor dem Hintergrund des deutschen Verfassungsrechts gibt es ja einige Arbeiten dazu, die letztlich immer irgendwie zu einem Menschenvorbehalt kommen, in der einen oder anderen Form. Nicht alle finde ich überzeugend. Da wird sehr viel dort natürlich über Artikel 1 und die Menschenwürde, also Artikel 1 im deutschen Verfassungsrecht, im Grundgesetz, gelöst. Generell müsste man sich wahrscheinlich überlegen im Case-Law-System, ob es da irgendwelche diesbezüglichen Anhaltspunkte gibt. Das halte ich für wahnsinnig schwierig, das einfach so blind zu übertragen auf andere Rechtsordnungen. Also da weiß ich viel zu wenig drüber.
Was natürlich die Frage provoziert, was jetzt der Impact sozusagen dieser Arbeit sein kann dann, ja, wenn sie nur unter Anführungszeichen dem Hintergrund einer kontinentaleuropäischen deutschsprachigen Verfassung in einem kleinen Staat geschrieben wurde. Aber das braucht Sie ja nicht zu interessieren, denn das ist nicht Ihr Erkenntnisgegenstand, nicht? Aber vielleicht ist das, was Sie schon interessieren muss, dann eine ganz grundsätzliche Frage, nämlich ob man so einen Befund, wie man ihn dann, also wie Sie ihn ja entwickeln, in beiden Bereichen, sowohl in dem Entität wie auch in dem kompetenzorientierten Menschenbild oder Richterbild, das Sie entwickeln, oder KI-Bild, das sie entwickeln, ob man das dann nicht irgendwie dann am Ende doch nochmal empirisch darauf prüfen, nicht in ihrer Arbeit, aber pro futuro jemand anderer darauf prüfen müsste, wie sich denn da die Realität dazu verhält oder absolut. Auch die und auch vielleicht die Rechtstheorie dazu verhält andernorts.
Absolut. Bin ich ganz bei Ihnen. Also das eine ist, wäre unfassbar spannend, wenn man das gerade mal für die Civil Law Tradition, wenn es da überhaupt jemanden gäbe, der das macht. Ich habe vor Jahren mal mit einer Kollegin aus Deutschland gesprochen, die verzweifelt versucht hat, rechtspsychologisch in dem Kontext zu arbeiten und tatsächlich Interviews zu machen. Man kommt an unsere RichterInnen diesbezüglich ganz schwer ran. Das muss man halt schon auch sagen. Also ich glaube, das ist schon eine ganz bewusste Art und Weise, wie die Gerichtsbarkeit, also sowohl in Deutschland als auch in Österreich oder generell wahrscheinlich im europäischen Raum konzipiert wird. Also der Richter, die Richterin, die treten selten als Individuen, als Menschen in der Form, in Erscheinung, sondern sind eben quasi, sprechen für die Institution. Das ist im angloamerikanischen Bereich natürlich anders. Also ich habe da schon, also da gibt es zum Beispiel Professor Rakowski von Cornell Law, mit dem habe ich diesbezüglich auch schon gesprochen. Der hat ganz grundlegende und wichtige empirische Arbeiten im Bereich gerade Emotions and Judging untersucht, auch in den letzten Jahren für den Civil Law Bereich, ich glaube vor allem in Belgien. Also das müsste man auf jeden Fall machen. Da braucht man halt einen entsprechenden Support von den Einrichtungen und Mitteln, damit man das machen kann. Das ist eh völlig klar. Was die anderen Rechtsordnungen betrifft, also ich habe es tatsächlich vor, in den nächsten Wochen und Monaten mir zumindest für die USA diese Kernthesen ein bisschen versuchen, aus meiner Thesis rauszuholen und ein bisschen versuchen zu schauen, inwieweit ich das auf eine globale Ebene stellen kann und das dann eben, wie am Anfang schon erwähnt, auf Englisch zu publizieren. Vielleicht stelle ich mir das jetzt leichter vor, als es dann tatsächlich ist. Ich glaube aber schon, dass die Facetten und die Fähigkeiten, die ich da versucht habe herauszuarbeiten, durchaus sich widerspiegeln. Also die sind jetzt nicht so spezifisch, dass man sagt, die machen nur vor dem Hintergrund des österreichischen Zivilprozessrechts Sinn. Also das Richter Sachverhalt ermitteln, das Recht angewendet wird, dass eine Entscheidung begründet wird in einer bestimmten Form und dass der Richter dabei unabhängig agiert soll. Der Grundidee haben wir das, glaube ich, in den allermeisten Staaten, die eine Art von Rule of Law haben und dem Ganzen quasi demokratisch begegnen. Da wird es einfach dann spannend zu sehen, ob und inwieweit ich dort in den jeweiligen Verfassungen Anknüpfungspunkte finde, die das auch tatsächlich widerspiegeln. Und woher das kommt. Ja, da haben wir wahrscheinlich tatsächlich in Österreich eine sehr spezifische Herangehensweise, die ich gewählt habe, vor dem Hintergrund bekanntlich, dass ja unsere Verfassung von Hans Kelsen quasi mitgeprägt und mitgeschrieben wurde und entwickelt und dass das natürlich unmittelbar zusammenhängt.
Ja, das habe ich übrigens auch wieder am Gutachten von Stöger interessant gefunden, dass er aus seiner positivistischen Tradition heraus Ihnen den Positivismus sozusagen ins Gutachten hineingeschrieben hat. Ja. Aber Frau Paar, ich würde gerne einen Punkt noch, den wir noch nicht angesprochen haben, der mir aber auch wirklich sehr gefallen hat an der Arbeit, noch mit hereinholen jetzt, wenn Sie erlauben, noch ein paar Minuten lang. Das ist der, den Sie dann im Fazit zusammenfassen. Als dass die Arbeit ein Beitrag zur Vermeidung voreiliger Schaffung neuer Gesetze zu lesen wäre oder einen Beitrag eben dazu leisten würde. Wie beurteilen Sie denn aus der Perspektive Ihrer Arbeit die Aufregung rund um das rechtspolitische, man müsse die KI in der Gerichtsbarkeit regeln, Theater, das wir alle beide erleben oder erlebt haben?
Eher skeptisch. Also das Ganze hat begonnen, ich weiß nicht, wie präsent das noch irgendwie ist, aber das hat mich damals irgendwie nachhaltig geprägt. 2019 oder so oder 2020, vielleicht sogar ein bisschen früher, ich weiß nicht mehr, hat es ja diese Initiative, wir brauchen jetzt neue Grundrechte gegeben. Also das war noch bevor überhaupt so um die KI-Regulierung, das war irgendwie, glaube ich, so ungefähr ähnlicher Zeitraum, wo so die High-Level-Expert-Group, die überhaupt mal auf EU-Ebene überlegt hat, was KI überhaupt ist. Und da haben irgendwie schon die Ersten geschrieben, wir brauchen quasi neue Grundrechte und haben dann einen ganzen Katalog an Dingen irgendwie online gestellt, der schön klingt. Und gleichzeitig habe ich mir auch irgendwie gedacht, so wow, wir haben eigentlich schon recht viel. Also das war irgendwie so, das war der Ausgangspunkt für mein Bestreben dahingehend. Ich glaube schon, dass spezifische Regulierungen Sinn machen können, unter der Voraussetzung, dass diejenigen, die sie treffen, tatsächlich wissen, was sie regulieren und was sie regulieren wollen und warum sie das wollen. Also ich glaube, eine Motivation, wir wollen jetzt das erste Gesetz für X machen, ist nicht die richtige. Ich glaube, dass all diese neuen Entwicklungen im allerweitesten Sinne uns immer wieder Anlass geben, zurückzukehren und zu sagen, was haben wir denn schon? Und ich meine, das wissen Sie und auch mein ehemaliger Chef weiß das viel besser als ich, aber das haben wir auch bei Corona gesehen, dass dann oft, wenn Dinge zu schnell passieren und dann gehandelt werden muss, dann recht schnell viele Dinge gemacht werden und dann werden Gemengenlagen an Normen erzeugt, die sich vielleicht widersprechen und wo dann unser System der Bereinigung oder der Aufhebung durch den VfGH und so weiter, das nicht einmal rechtzeitig, also da passiert dann alles sehr, sehr schnell. Mein Punkt in diese Richtung war der Appell, gerade wenn es um grundlegendere Fragestellungen geht, dass man quasi mal beim Anfang beginnt, sich schaut, wo man landet, dann quasi so eine Art Landkarte hat, Verfassungsrechte zu sagen, da stehen wir. Und wenn dann es soweit ist, dass es eine spezifische KI-Anwendung gibt, die man irgendwie in einer Art und Weise in der Gerichtsbarkeit zum Einsatz bringt, die über eine reine Vor- oder Nachbearbeitung von richterlichen Entscheidungen hinausgeht, dass man dann erst vor diesem Hintergrund überlegt, okay, wie schaut das jetzt verfassungsrechtlich aus, wie weit können wir da gehen, dann vor dem weiteren Hintergrund überlegt, wo muss ich eventuell zum Beispiel zivilprozessual was anpassen und dann erst gegebenenfalls die Dinge ändert oder was neu schafft, wenn man tatsächlich eine Lücke entwickelt. Was die Regulierungsbestrebungen auf EU-Ebene betrifft, damit habe ich mich, muss ich sagen, natürlich schon immer wieder beschäftigt, aber nicht in einem Ausmaß, dass ich mir da ein Urteil umfassend irgendwie anmaßen würde, dass das in die eine oder andere Richtung geht. Also mein Fokus war diesbezüglich tatsächlich das österreichische Verfassungsrecht.
Ja, ja. Spricht sehr für Sie, dass Sie das so vorsichtig formuliert haben.
Yeah.
Gut. Ja, ich glaube, wir haben ein gutes Bild. Ich möchte noch einmal die Arbeit einblenden. Also für die, die sehen, das sieht noch aus wie eine Dissertation. Es wird bald aussehen wie ein Buch. Ich möchte wirklich noch mal sagen, kaufen Sie dieses Buch. Und wenn Sie es nicht kaufen, dann lesen Sie dieses Buch. Es wird auch andere Möglichkeiten geben, dazu zu kommen.
Hoffentlich Open Access, wer weiß. Das wäre mein
Open Access, ja, da kann man. Das wäre ein eigenes Thema, ja. Und die ganzen Open Access Dissertationen ist auch ein eigenes Thema. Ja. Also hoffentlich Open Access.
Hoffentlich Open Access.
Haben wir was vergessen oder habe ich was vergessen, Frau Paar, was Ihnen wichtig wäre noch?
Ich glaube nicht. Also es war, glaube ich, recht viel. Ich hoffe, es war einigermaßen verständlich. Also wenn man da in seiner Bubble mit der Dissertation irgendwie so drinnen ist, dann spüren dann irgendwie, wenn man einen Satz sagt, 17 andere Sachen noch dazwischen, die man eigentlich ergänzen wollte. Da ist gut, dass Sie mich immer wieder ein bisschen gebremst haben. Ansonsten freue ich mich einfach, dass ich da jetzt die Möglichkeit hatte, das kurz vorzustellen. Und ich freue mich generell, wie auch immer das sieht und hört, wenn irgendjemand einen Gedanken oder so dazu hat, mit mir drüber zu reden. Das sind alles Probleme. Und deswegen ist auch dieser Einwand, darüber haben schon so viele Leute geschrieben, bedingt relevant. Das sind alles Probleme, die keiner irgendwie alleine lösen kann, weder eine Dissertation noch eine Habilitation noch sonst irgendjemand. Und von dem her hoffe ich, dass das einfach ein Beitrag ist, um weiter zu diskutieren. Und ich weiß, dass in meiner Arbeit sicher an ungefähr 100 Stellen weitere Ansätze sind, um weitere Dissertationen zu schreiben, mit Problemen, die ich nicht bearbeiten konnte mehr. Von dem her, ja, freue ich mich einfach, wenn irgendwie das einen Beitrag leisten kann für den weiteren
Diskurs. Genau, also das möchte ich jetzt auch nochmal ganz heftig unterstreichen. Eine der vielen, vielen Vorzüge dieser Arbeit ist, dass sie außerordentlich anschlussfähig ist für Dinge, die man daraus hinaus entwickeln kann. Das ist wirklich ganz, ganz großartig gemacht. Und also ich möchte noch einmal sagen, man liest oft irgendwelche Texte in meinem Beruf. Das hier ist wirklich herausragend in jeder Beziehung und ich gratuliere Ihnen wirklich, wirklich ganz, ganz herzlich dazu.
Vielen, vielen Dank.
So wie ich mich bei denen, die da zuhören, bedanke dafür, dass Sie es tun und ich bin ganz sicher, dass Sie meine Euphorie teilen, wenn Sie diese Arbeit gelesen haben. Also tun Sie das, wie gesagt. Vielen, vielen Dank Ihnen allen fürs Zuhören und einen wunderschönen Abend und Ihnen, liebe Frau Paar, vielen, vielen Dank dafür, dass Sie das geschrieben haben und auch, dass Sie uns das jetzt eine Stunde lang erklärt haben. Bis bald.
Vielen Dank. Dankeschön.